Ich werde mit so einem ganz kurzen historischen Abriss starten, so zum Verhältnis Polizei und Antiziganismus. Ich habe da ganz kurz das Zitat. Eigentlich wollte ich in diese Kurzexpertise reinschreiben, es ist praktisch eigentlich nicht zu beweisen, also eigentlich liegt die Beweislast gar nicht bei mir oder bei uns, weil bei so einem Phänomen, ja, was über 300 Jahre besteht und eigentlich durchgängig ja, bestanden hat, nämlich dass die Polizei sich diese Gruppe als Zielgruppe aussucht und damit quasi eigene Ermittlungsansätze etabliert. Und wir zumindest bis in die 2010er Jahre auf Nachweise haben, dass es immer noch geschieht. Da ist es eigentlich andersrum. Da muss die Polizei dann irgendwann einfach mal beweisen, dass sie jetzt damit aufgehört hat. Und das ist natürlich nicht der Fall. Die Beweislast ist nicht umgekehrt. Und deshalb habe ich versucht, im Auftrag des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma nochmal zusammenzutragen, was ist öffentlich bekannt an solchen Hinweisen. Gehe ich auch gleich nochmal ein bisschen genauer drauf ein. Vielleicht vorher noch ganz kurz zu diesem historischen Abriss. Also diese 300 Jahre, da beziehe ich mich auf Leo Lukassen, der eben in seiner Doktorarbeit war das, glaube ich, auch, die heißt Polizei, auch sowas wie Polizei und Zigeuner, Deutschland 1700 bis 1945, glaube ich, hat er untersucht. Und der ist ein bisschen umstritten einerseits in der Antiziganismusforschung, weil der so eine sehr extreme Position oder sagen wir eine sehr radikale Position vertritt. Dessen Analyse ist quasi, dass Zigeuner eigentlich nur eine Polizeikategorie war und dass sich quasi daraus erst historisch dann eine Ethnisierung herausgebildet habe. Und das hat insofern auch zu Kritik von Selbstorganisationen geführt, die gesagt haben, nee, wir sind nicht von der Polizei erschaffen worden. Und diese Kritik halte ich auch für berechtigt und gleichzeitig ist es natürlich relativ spannend, sich anzuschauen, dass gerade fürs 18. und 19. Jahrhundert eben auch diese Gleichsetzung, die ja heute vielfach auch vorgenommen wird, also dieses, nein, man sagt nicht mehr Zigeuner, sondern es heißt jetzt Sinti und Roma, dass das halt Quatsch ist, weil eben die Polizei diesen Begriff als Sammelkategorie, eben als Polizeikategorie verwendet hat, wo eben aus ihrer Sicht abweichendes, eine spezifische Form abweichendem Verhalten mit beschrieben wurde. Und das heißt, es war eben aus Sicht der Polizei eine soziale Kategorie, in die unterschiedliche Leute reinfallen konnten und natürlich aber primär oder schon in einem großen Anteil eben auch Menschen, wo man dann aus einer heutigen Terminologie sagen würde, die sich selbst auch so einer Ethnie oder Volksgruppe zugehörig fühlen würden. Allerdings ist es natürlich relativ schwer zu klären, wie es damals Selbstdefinitionen ausgesehen haben. Aber das ist was zumindest nachweisbar ist, dass aus einer Polizeiperspektive eben ja, spätestens seit Beginn des 18. Jahrhunderts es diesen Fokus gibt, auch eine Gruppe, die eben mit diesem stigmatisierenden Terminus beschrieben wird, zu kontrollieren, zu verfolgen und die ja als Zielgruppe zu etablieren. Ein bisschen expliziter und konkreter möchte ich es machen, so ab dem späten 19. Jahrhundert, einfach weil dann wirklich auch Kontinuitäten finden, die meines Erachtens Auswirkungen bis in die Gegenwart haben. 1899 wurde bei der Münchner Polizei der sogenannte Zigeuner Nachrichtendienst eingerichtet. Die haben angefangen, ja, so Steckbriefe zu sammeln, teilweise auch schon mit Fotos, was damals noch nicht so gang und gäbe war. Und haben dann 1905 das sogenannte Dillmann-Buch publiziert, was eben Steckbriefe, Namen, Personenbeschreibungen von ca. 3000 Personen beinhaltete, was sie an befreundete Polizeidienststellen eben im restlichen Kaiserreich als auch im befreundeten europäischen Ausland auch verteilt haben. Also schon damals begann eine internationale Polizeizusammenarbeit, die ganz stark auf so einem antiziganistischen Ermittlungsansatz basierte. Und ja, diese Grundlage, die wurde Stück für Stück und über verschiedene politische Systeme hinweg ausgebaut und immer galt München eigentlich für ganz Deutschland, wie auch immer sich Deutschland damals konstituiert hat, so als die Experten in diesem Bereich. Das war in der Weimarer Republik der Fall und es war dann eben auch im Nationalsozialismus der Fall, wo tatsächlich ab 1936 diese Spezialeinheit aus München quasi mit Akten und Personen nach Berlin verlegt wurde und da dann dem Reichssicherheitshauptamt, dem Reichskriminalpolizeiamt einverleibt wurde, als eine spezielle Reichszentrale zur Bekämpfung des Zigeunerunwesens. Und das heißt, diese Münchner Beamten haben ab spätestens 38 dann in Berlin gearbeitet mit ihren gleichen Akten, die letztendlich also seit dem späten 19. Jahrhundert gesammelt wurden und fortgeführt wurden. Und es ist auch davon auszugehen, weil die Zahl derer, die in diesen Akten ist und die Zahl der sogenannten Rassegutachten, die Robert Ritter geschrieben hat, doch relativ, dass die auch durchaus Material beigesteuert haben für die Rassegutachten, die dann die Rassenhygienische Forschungsstelle ausgestellt hat. Und vielleicht da noch ein entscheidender Punkt ist, dass diese Beamten die Deportationen organisiert haben, dass dafür eben nicht wie im Fall der Shoah eben die Gestapo und die SS zuständig waren, sondern dass das von der Polizei organisiert wurde und dass dann wirklich, also bei den Deportationen 1940, da sind wirklich teilweise die Polizeibeamten mitgefahren und haben die Leute quasi bis im Ghetto abgeliefert. Und das heißt, das waren ganz eindeutig Nazitäter, die ja, Massenmorde organisiert haben, und da hat dann nicht eine oder zwei, sondern die komplette Einheit hat dann spätestens ab 1953 in München wieder in der Landfahrerzentrale gearbeitet und hat da ja, quasi die gleiche Tätigkeit weitergeführt. Natürlich ohne Deportationen und ohne Massenmorde und ohne Sterilisation, aber sie haben weiterhin die Aufgabe gehabt, diese bestimmte Zielgruppe, die jetzt Landfahrer genannt wurde, vorher ganz klar mit der stigmatisierten Fremdbezeichnung genannt wurde, diese Zielgruppe zu verfolgen, besondere Anforderungen zu stellen, beispielsweise an Ausweispapiere, die mitzuführen sind, an besondere Möglichkeiten der Durchsuchung zu haben und so weiter und so fort. Da wurde ein Gesetz von 1926 relativ 1:1 übernommen und 1953 als Verordnung eben wieder weitergeführt. Und das ist was ich nochmal einen relevanten Punkt finde, dass also nicht nur irgendwie ein NS-Täter da unerkannt in einem anderen Job weitermachen konnte, sondern dass mindestens ein Dutzend Polizisten, die im NS eben die Verfolgung und Ermordung organisiert haben, dann in der BRD wieder in den Landfahrerzentralen, primär in München, aber auch in Karlsruhe und in anderen Städten weitergearbeitet hat. Und auch mit den gleichen Akten weitergearbeitet hat. Das ist vielleicht auch nochmal ein relevanter Punkt. Also da gibt es so aus den 60er, 70ern gibt es da hanebüchene Vorgänge, die sich in den Akten finden, wie das ist in diesem kleinen gelben Buch von Romani Rose von 1987 sind da relativ viele Beispiele benannt, wer das kennt. Beispielsweise fragt ein Hamburger Polizist, der quasi dann über einen Verdächtigen was wissen möchte, fragt dann an bei den Münchnern, und die antworten, indem sie aus so einem Rassegutachten von Paar 40 zitieren, dass der Tatverdächtige bestimmte rassische Züge mit den Juden gemein hätte. Und das heißt also, die haben wirklich in der tagtäglichen Polizeiarbeit in den 50ern und 60ern auf die Nazi-Akten genauso zurückgegriffen wie auf die von vorher aus der Weimarer Republik. Und deswegen kann man also natürlich nicht für die Ermordung, für die systematischen, aber für einen bestimmten Teil der Polizeiarbeit muss man eben große Kontinuitäten zwischen Kaiserreich, Weimarer Republik, NS und dann eben BRD konstatieren. Die erste größere Kritik daran gab es dann so in den späten 60er, frühen 70ern von Seiten der Bürgerrechtsbewegung, und die war dann eben im Zuge 68er einsetzende gesellschaftliche Liberalisierung auch ein bisschen stärker zu vernehmen. Und da wurden dann häufig diese Landfahrerzentralen aufgelöst, da wurde dann plötzlich gedacht, dass die grundgesetzwidrig seien, und da wurde auch immer wieder versucht, diese Datenbanken aufzulösen. Und das ist aber ganz interessant, da gibt es eine relativ umfangreiche Arbeit von einem Herrn Feuerhelm, der sich das genauer angeschaut hat und der eigentlich nachgewiesen hat, dass diese Datenbanken eben nicht aufgelöst wurden, sondern nur in neue Deckbegriffe überführt wurden und dass sie dann eben als Tageswohnungseinbruch etabliert wurden oder als HWAO für häufig wechselnden Aufenthaltsort oder eben mit anderen Kürzeln versehen wurden. Und Feuerhelm hat tatsächlich für die frühen 80er, geht er davon aus, dass da tatsächlich der Polizei das erste Mal eine Totalerfassung der deutschen Sinti und Roma gelungen ist und dass die tatsächlich also fast alle Angehörigen der Minderheit in ihren Datenbanken hatten. Das ist eigentlich, würde ich sagen, auch unstrittig. Und es gibt auch keine größeren Bekanntgaben darüber, wann und wie diese Datenbanken aufgelöst wurden. Und trotzdem behaupten Polizei und Innenministerien eigentlich heutzutage, dass es solche Datenbanken, solche Sondererfassungen nicht mehr gäbe. Und ich glaube das nicht so ganz und versuche nachzuschauen, ob ich Hinweise dafür finde, dass es nicht stimmt. Ich versuche eigentlich ja sonst in meiner Arbeit eher so auf das Wie und Warum einzugehen. Und heute wird es aber primär schon eher überhaupt um den Nachweis des Ob gehen und dann auch vielleicht, also ob es das überhaupt gibt und dann so ein bisschen auch um die Frage, wie sich das ausgestaltet. Ich werde jetzt nicht so sehr auf eine gesellschaftstheoretische oder auf politikwissenschaftliche Erklärungsebene eingehen, wie sich das, was der Grund dafür ist, dass das so sein könnte. Vielleicht ist noch wichtig, dass dieser Zusammenhang, der da immer wieder hergestellt wird, von Zigeuner und Kriminalität, den hat ja die Polizei nicht erfunden, oder zumindest ist es jetzt kein Zusammenhang, der nur von der Polizei hergestellt wird, sondern das ist einer, der sich auch gesamtgesellschaftlich findet. Ich bin ja immer nicht so der Fan von diesen quantitativen Umfragen, aber wenn man der Leipziger Mitte-Studie glauben darf in 2016, dann haben da 58,5% der befragten Deutschen gesagt, dass Sinti und Roma zu Kriminalität neigen, was ja eine relativ hohe Zahl ist und, was ich noch viel entscheidender finde, was eine sehr, sehr offen rassistische Aussage ist. Also es ist ja nicht irgendwie drumherum oder verborgen oder irgendwas, sondern es ist ja ganz klar, Sinti und Roma neigen zu Kriminalität. Das ist ein Item, wo man nicht in irgendeiner Form sich denken kann, dass da irgendwas abgemildert wurde. Die These ist also, dass Polizei und Ermittlungsbehörden diesen Zusammenhang immer noch herstellen. Es lässt sich aber ein bisschen aufsplitten, nochmal, wenn man gedanklich dran geht, in so drei Grundannahmen, die da bestehen. Nämlich zum einen quasi wirklich das, was diese Leipziger Mitte-Studie abfragt, nämlich alle Zigeuner sind kriminell. Also tatsächlich sozusagen so rum diese Aussage zu haben, was wirklich so eine Grundaussage von so einer Rassismuskritik oder Rassismusforschung wäre, also alle X sind Y, so eine Zuschreibung zu machen, wie sie dann in der Vorurteilsforschung erstmal vorkommt. Was sich aber auch häufig findet und was auf der logischen Ebene zumindest erstmal davon getrennt werden kann, ist, dass von bestimmten Delikten angenommen wird, dass sie ausschließlich oder fast ausschließlich eben von diesen Gruppen vorgenommen werden. Da steckt die andere Aussage so ein bisschen drin, aber auf der logischen Ebene ist es schon erstmal zu trennen. Das sind dann auch mit der Zeit wandelnde Deliktformen und es findet sich auch in diesen Kodierungen wieder. Ich habe ja gesagt, Tageswohnungseinbruch war eine dieser Kodierungen. Das ist zum Beispiel so eine Annahme gewesen, dass Tageswohnungseinbrüche eben ausschließlich von dieser Gruppe gemacht werden und trotzdem war dann diese Datenbank eine, in der halt nicht Menschen reinkamen, die am Tag in eine Wohnung eingebrochen haben, sondern eben Menschen, die dieser Gruppe zugeordnet wurden, egal welches Verbrechen sie begangen haben. Aber das ist schon so eine Kodierung, die quasi auf diese zweite Grundannahme zurückgeht. Und was implizit immer noch drinsteckt, ist eine Annahme über, letztendlich eine essentialistische Annahme von einer Körperlichkeit, von einer Äußerlichkeit, nämlich dass Menschen, die diesen Gruppen angehören, als solche zu erkennen sind. Und dass die sozusagen auch nicht nur von der Polizei zu erkennen sind, sondern dass die Polizei auch davon ausgeht, dass auch alle anderen die quasi erkennen. Das ist auch nochmal ein relativ wichtiger Punkt, der ganz viel von polizeilicher Kommunikation auch eben zugrunde liegt und meines Erachtens natürlich auch einen rassistischen Hintergrund hat. Ich habe hier kurz den Aufbau dieser Kurzexpertise. Ich werde Ihnen nicht alle durchgehen, ich werde dann einzelne Fallbeispiele zeigen. Ich habe das unterteilt in Wissen, also überhaupt erstmal, wo wird bestimmte Wissensproduktion betrieben auf Basis dieses antiziganistischen Ermittlungsansatzes. Wo wird dieses Wissen dann nach außen oder auch innerhalb der Polizei kommuniziert? Und im dritten Schritt, was für Tätigkeiten, was für polizeiliche Handlungen folgen aus diesem Wissen? Und da, wie gesagt, das ist nicht so, dass ich sagen kann, das ist irgendwie repräsentativ, sondern Ich habe keinerlei Zugang zu irgendwelchen verschlossenen Polizeiarchiven. Ich habe auch keine Interviews geführt. Ich habe tatsächlich nur das zusammengetragen, was öffentlich zugänglich ist oder zum Teil, was mir eben Selbstorganisationen zur Verfügung gestellt haben. Und ich würde aber, ja, das können Sie auch am Ende schauen, aber ich würde sagen, das reicht schon aus, um diese These zumindest sehr stark zu stützen, dass es immer noch ein relevanter Ermittlungsansatz ist. Ich gehe erstmal kurz auf allgemeine Datenbanken ein. Da ist so ein kurzer Aufschrei durch diese sehr kleine Szene der Antiziganismusforschung gegangen, als der Freistaat Sachsen 2016 auf eine kleine Anfrage geantwortet hat, dass es immer noch wechselt häufig Aufenthaltsort gibt. Das ist die Anfrage und da sind die PHW, die personenbezogenen Hinweise, aufgeführt, die es gibt. Und hier unten befindet sich dann wechselt häufig Aufenthaltsort. Und über 2000 Personen registriert in Sachsen. Das ist halt insofern interessant, als wie gesagt HWAO für häufig wechselnden Aufenthaltsort eine ganz eindeutig antiziganistische Kategorie ist. Und der Freistaat Sachsen jetzt sagt, nee, WHAO hat damit gar nichts zu tun. Sondern das ist einfach für Leute, die halt häufig den Aufenthaltsort wechseln. Eine Aussage, die man zumindest bezweifeln darf. Und insbesondere, also selbst wenn das so wäre, wäre dann ja wirklich die Frage, wie das einzelnen PolizeibeamtInnen zu vermitteln ist, dass die Kategorie, die sie jetzt anwenden, mit der Kategorie, die sie vor 20 Jahren angewendet haben, gar nichts zu tun hat. Interessant für mich war dann aber auch so ein bisschen, wie schwach in dem Bereich auch immer noch so ein...
Ich hätte nur die Frage, ob es strafbar ist, einen Aufenthaltsort zu wechseln.
Aber das sind, also das ist auch noch eine Frage, warum brauchen Sie diese personenbezogenen Hinweise? Da kenne ich mich auch nicht genau mit aus. Also bei manchen Sachen erschließt sich sowas wie Gewalttäter, dass die Polizei, oder bewaffnet gibt es ja da auch, ne, dass die Polizei quasi im Vorhinein schon weiß, eine bestimmte Person ist möglicherweise bewaffnet. Warum das da drin steht, wie gesagt, erschließt sich mir auch nicht so ganz. Es gibt ja noch dazu Land- oder Stadtstreicher und Obdachlose, glaube ich, auch nochmal. Also es gibt noch dazu eben Land- oder Stadtstreicher, was ja auch irgendwie noch eine Überschneidung zumindest von der polizeilichen Kategorie sein könnte. Was ich sagen wollte, wo mir dann so ein bisschen klar wurde, wie schwach auch dieser sehr kleine zivilgesellschaftliche Bereich ist, war, als dann rauskam, dass Baden-Württemberg schon ein Jahr vorher öffentlich erklärt hat, dass sie diese Kategorie noch sammeln und da interessanterweise gar niemand drauf reagiert hat. Also sozusagen auch aus der Antiziganismuskritik heraus. Ich weiß nicht, ob das jetzt zu sehen ist. Nee? Da haben wir unten, wechselt häufig Aufenthaltsort, das ist nur in Baden-Württemberg erfasst, steht extra dabei, ist also nicht was, was mit dem Inpol-System auf der Bundesebene ausgetauscht wird. Und da sind Baden-Württemberg 12.350 Personen registriert. Das ist ja auch schon eine ganze Menge, ist also hier Betäubungsmittelkonsument 110.000, aber ist zum Beispiel mehr als bewaffnet. Also schon ein relativ großer PHB. Und die haben auch schon damals dann gesagt, dass das eben nichts mit Sinti oder Roma zu tun habe. Und das ist was, wo ich halt einfach sagen würde, da besteht ja eigentlich die Verpflichtung der Innenministerien, das offen zu legen und zumindest die Nachrecherche zu erlauben, wie kommen Menschen da rein, wer ist da drin, seit wann sind die da drin, wie viele davon sind sozusagen auch miteinander verwandt, sind da ganze Familien erfasst, sind alle Leute, die da drin sind, also um in dieser Datenbank zu sein, muss man ja nicht unbedingt schon verurteilt sein, also wie viele Leute sind nur mit Tatverdacht da drin und so weiter.
Genau, das wäre meine Frage, wie stellt denn die Polizei fest, wie viele Menschen häufig den Aufenthaltsort wechseln?
Also das sind halt alles Fragen, die ich nicht so genau beantworten kann.
Also mir kommen da nur rassistische Polizeikontrollen in den Sinn.
Also ich glaube, aus Sicht der Polizei ist das sowas wie, das ist jetzt das modernere Wort, das werden wir auch noch sehen, ist reisende Täter. Und das ist für die Polizei was ganz Neues, dass nicht der Gerhard genau in seiner Straße dann auch den Lebensmittelladen überfällt und dass Leute irgendwo hinreisen, dann Verbrechen begehen, danach weiterreisen. Und das ist eine Deliktform, die quasi relativ häufig dann aber eben auch wieder ethnisiert wird oder ein Vorgehen quasi und mit dem vermuteten Nomadentum, der dann auch so ganz gut zusammenpasst. Und das ist was möglicherweise da dahinter steckt, dass sie das damit ausdrücken wollen. Also sozusagen Tatverdächtige, die Straftaten begehen an Orten, an denen sie noch nie gewohnt haben oder so. Aber trotzdem werden da natürlich nicht die RechtsterroristInnen des NSU aufgeführt werden. Ne? Also das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt.
Ja, und mir erschließt sich, wie man Menschen, die unter Drogen irgendwie stehen, erfasst, weil die kommen ja oft in Kontakt mit mindestens Rettungskräften und dann ja oft auch Polizei, aber mir erschließt nicht so richtig, wie man erfasst, dass sehr viele Menschen ihren Aufenthaltsort wechseln, weil sie ja, wie gesagt, keine Straftaten begehen und theoretisch, also sie müssten dann ja einfach kontrolliert werden.
Aber es könnte ja durchaus sein, dass eine Person erst in Hannover bei einem Delikt erwischt wird und eine Woche später in München und eine Woche später in Köln oder so. Und das könnte ja zumindest die Polizei sagen, das wäre ein Grund, die Person da reinzunehmen. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das hauptsächlich diese Kategorie füllt, sondern ich gehe sehr stark davon aus, dass da zumindest Bestände der alten Kategorie übernommen wurden. Und bis das Gegenteil bewiesen ist, finde ich diese Annahme auch sehr, sehr plausibel. Trotzdem ist es natürlich, und das ist eben auch so ein ganz großes Problem bei der Erforschung von Polizei, das sind alles Sachen, die der Geheimhaltung unterliegen, an die man ganz schwer rankommt und wo natürlich auch die Polizei als Behörde nicht großes Interesse hat, da ihre Akten offen zu legen. Ne? Also das ist was die Forschung da unheimlich schwer macht. Es gibt zwei Arbeiten, würde ich sagen, die so richtig auch mit Polizeiquellen gearbeitet haben und die haben beide großes Glück gehabt, dass da Leute sie betreut haben oder Leute mit ihnen in Kontakt standen, die ihnen dann Zugang ermöglicht haben. Oder dass eben auch von der Behörde selbst das in Auftrag gegeben wurde. Es gibt eine Studie zum BKA, wo halt das BKA gesagt hat, hier, das wird jetzt halt offengelegt. Das ist aber halt bei den Landespolizeien bisher nicht geschehen. Also es gibt noch viele andere Hinweise. Einen besonders drastischen Einzelfall, oder zumindest nach dem, was mir bekannt ist, Einzelfall möchte ich trotzdem zeigen, also weil es halt gleichzeitig so drastisch ist. Das ist ein Brief der Staatsanwaltschaft Mönchengladbach, der im November 2016 verschickt wurde. Das ist der Briefumschlag. Ich habe das nochmal vergrößert. Die Adresse ist an Herrn, dann steht da Vorname und Nachname. Und dann steht da dieser Adresszusatz dabei in Minden. Und den hat er bekommen, es war Haftantritt wegen nicht gezahltem Bußgeld. Einen Tag oder so sollte er Haft antreten oder zwei, weiß ich nicht genau. Und das ist, also der offizielle, auch in dem offiziellen Brief zum Haftantritt ist das im Briefkopf, steht es drin. Und das ist natürlich aus zweierlei Gründen relevant. Also den Brief hat ein junger Sinto bekommen, das heißt sozusagen, das ist kein, da gibt es einen Zusammenhang. Ja? Woher wissen die das? Oder woher kommt ihre Annahme? Und wie kommt es, dass diese Bezeichnung da auch noch mit reinkommt, obwohl die auch eigentlich in der Polizei, zumindest nach dem, was irgendwie rauskommt, nicht mehr oder kaum noch verwendet wird. Und das ist halt auch, ne, also da schließen sich dann die Selbstorganisationen, fragen dann danach und dann heißt es, ja, das war ein Fehler, ein Einzelfall und ist halt irgendwie passiert und die Mitarbeiterin, die es gemacht hat, ist aber auch keine Rassistin und wird sich entschuldigen, dann war es das. Ne? Also das ist halt nicht so, dass da irgendwie eine Bereitschaft besteht, da was offen zu legen oder da tatsächlich eben auf den Grund zu gehen und es besteht aber auch nicht die Handhabe, nicht die Möglichkeit, das zu machen. Trotzdem ist das natürlich was also ich habe viel gesehen, seit ich mich mit diesem Thema beschäftige, aber das ist schon so einer der negativen Höhepunkte, also eben Tiefpunkte gewesen. Das ist schon ganz schön heftig, finde ich. Ja. So viel also zu irgendwas muss da irgendwo gesammelt werden und das vielleicht auch nochmal selbst wenn das nur eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter quasi aus eigenem Wissen da reingeschrieben hat, ist es ja trotzdem was, was durchaus eine Relevanz hat. Ja? Gerade Polizeidienststellen, da ist ja dann durchaus auch vielleicht in einem ganzen Landkreis oder Bundesland bekannt, dass man, wenn man jemanden von denen hat, vielleicht am besten mal den Kriminaloberkommissar so und so aus da und da fragt, weil der kennt sich da aus. Selbst sowas muss man ja als ein polizeiliches Expertenwissen, als eine polizeiliche Datenbank begreifen. Also diese Dispositive bestehen ja auch fort, selbst wenn die nicht in irgendwelche Akten quasi einsortiert sind, sondern wenn es dann nur Leute gibt, wo man das Gefühl hat, der kennt sich mit dieser Gruppe aus, ist das ja auch eine, ja, auf jeden Fall grundgesetzwidrige und auch rassistische Sondererfassung, die da getätigt wird.
Entschuldigung, wissen Sie, ob das eine Postzustellung war?
Ja, das ist der Brief.
Nee, das meine ich nicht, sondern wer der Übermittler gewesen ist.
Ach so. Na, das ist ja frankiert, Deutsche Post.
Ja, okay.
Also es war ein DIN-A4-Umschlag, ne? Deswegen ist der so... Und wie gesagt, also der Briefkopf ist auf dem Brief selbst auch genauso. Ich habe halt nur aus Datenschutzgründen, war das einfacher, da habe ich den Briefumschlag genommen, aber der Briefkopf ist also identisch dann da drin. Mit Recht in die Zukunft in NRW. Das war jetzt also die Datenbank und da vielleicht nochmal, diese Datenbanken basieren ja letztendlich auf der Idee, also wenn die Datenbank tatsächlich als Idee hat, ich möchte diese gesamte Gruppe erfassen, dann basiert es ja auf der Idee, ich mache das, weil diese Gruppe im Allgemeinen tendenziell zu Kriminalität tendiert. Das heißt, es basiert letztendlich auf dieser ersten Annahme, dass alle zu Kriminalität tendieren.
Das verstehe ich nicht. Die können ja nur in diese Statistik gelangen, wenn sie mal bei der Polizei aufgefallen sind und ihr Ausweis und ihre Daten erfasst worden sind. Die machen ja keine Abfrage beim Ordnungsamt, da hat alle 2 Monate seinen Wohnsitz. Oder?
Naja, also die Polizei hat zumindest, also wie diese Datenbanken grundsätzlich entstanden sind, habe ich ja geschildert. Ja? Also da haben tatsächlich einfach diese Leute in den 10er, 20er, 30er, 40er, 50er Jahren einfach alle Leute, die sie für Zigeuner gehalten haben, eingetragen.
Wer heute diese 2000?
Meine These ist, dass die auf den alten Datenbanken basieren. Ich sage es Ihnen ganz ehrlich. Ich glaube nicht, dass da viel Neues reingegangen ist.
Aber die sind inzwischen gestorben.
Naja, aber dann kann man ja, wir sehen gleich, wie das mit Stammbäumen, da steht es ja, also wie man das dann über Familien das weiterführt, da bin ich von überzeugt, dass das sozusagen über familiäre Zusammenhänge dann durchaus weiter geschieht. Und das ist ja auch ein lokales Spezialwissen, was in allen möglichen Städten besteht das ja, ne? Wo wohnen denn diese Leute, in welchem Viertel, dann kommen halt, wenn es in dem Viertel mal eine Razzia gab, und kommen die Leute halt da rein. Also das stelle ich mir jetzt nicht so schwer vor, so eine Datenbank zu füllen. Wenn man diesen Ansatz hat.
Ja. Ich meine, es ist viel Zeit vergangen, diese Leute sind tot. Und was man heute vielleicht sich darunter vorstellen könnte, wir reden von anderen Menschen. Die müssen ja irgendwie aufgefallen sein.
Nee, also es ist ja immer noch durchaus so, dass Menschen, die vermeintlich so aussehen, dritte Annahme, besonders häufig kontrolliert werden. Und dass Leute teilweise in Polizeidatenbanken landen, die einfach nur aufgrund einer Annahme, sie könnten irgendeiner Gruppe zugehören, kontrolliert werden. Und dass man dann auch so einen Zusatz vergibt, finde ich gar nicht unplausibel als Idee. Jeff?
Ja, Putzen hat auch gezeigt, dass bei Mutter Zigeunerin, das heißt, die Namen von Familiennamen, wie du sagtest, wird auch gefasst.
Ja.
Vom Namen?
Das kann auch sein, ich weiß es nicht genau, ne? Also ich würde es auch gerne wissen, wie das funktioniert, aber also so eine Idee, dass quasi, dass es da eine Rangelei gibt in einer bestimmten Straße und dann kommt statt einem Streifenwagen kommen 20 Streifenwagen, weil das in dem Viertel ist und da wird dann nicht eine Person kontrolliert, sondern werden 30 kontrolliert, weil man weiß, das ist diese Gruppe und dass die dann alle in so einer Datenbank landen, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
Ja gut, das, ja.
Und also, so. Jetzt nur als ein Beispiel. Aber wie gesagt, genau kann ich es Ihnen auch nicht sagen. Ich würde es gerne sagen können. Ich kann nur sagen, diese Datenbanken sind gefüllt und ich gehe nicht davon aus, dass dieser eine Buchstabendreher tatsächlich dafür gesorgt hat, dass die Datenbank ganz andere Kategorien hat. Und das finden ja wahrscheinlich Sie auch nicht richtig überzeugend, dass HBAO was ganz anderes ist als BHAO.
Ich glaube, Sie unterschätzen die Polizei da auch, was für Überprüfungen Sie auch in anderen Bereichen machen. Also wenn man zum Beispiel bei einer Demo oder so war, nichts weiter passiert ist, Sie können zum Teil davon ausgehen, dass Sie da registriert werden.
Ja, das war ja mein Punkt, dass die einmal irgendwie registriert worden sein müssen.
Und so. Ja. Ohne die Personalien zu nehmen, ohne dass die Personalien genommen werden, dann können sie in der Polizei dann teilhaben.
Ja, zum Beispiel, also was die Polizei in den 50er, 60ern noch gemacht hat, die hatten tatsächlich so ein bisschen, da waren so 5 bis 10 Jahre vergangen, seit die Akten quasi vollständig waren, mussten ein bisschen aktualisiert werden, teilweise insbesondere bezüglich Wohnorten. Und dann gab es ja praktischerweise Entschädigungen, oder gab es in vielen Fällen nicht, aber wenn Leute Entschädigungsanträge gestellt haben, gab es Anweisungen vom Landeskriminalamt, dass die Daten der Entschädigungsanträge automatisch an die LKAs weitergeleitet werden. Das heißt also, Leute haben in Baden-Württemberg einen Antrag auf Entschädigung für MNS erlittenes Unrecht gestellt. Der wurde vielleicht sogar genehmigt und trotzdem ist dann Name, Adresse, alles was eben sonst noch da drin stand, Familienangehörige, direkt an die baden-württembergische Landfahrerzentrale weitergeleitet worden und die haben damit ihren Datensatz aktualisiert. Das war zumindest in den 50er, 60ern der Fall. Das ist heute vermutlich nicht mehr der Fall, weiß ich nicht. Es gibt ja immer noch vereinzelte Entschädigungsanträge, aber wie gesagt, ich kann es Ihnen nicht genau sagen, wie die Leute da reinkommen. Ich kann mir verschiedene Sachen denken, aber es ist Mutmaßung bis hierher. Ich kann mir ein bisschen genauer vorstellen, wie das hier passiert. Das ist eben ein Delikt, der Enkeltrick. Das ist sowas, was mittlerweile insbesondere in so einem Polizeidiskurs komplett ethnisiert wird. Also man kann innerhalb der Polizei Enkeltrick gleich Roma. Und das wird an ganz vielen Stellen auch gesagt. Und an vielen Stellen wird es auch nicht gesagt. Aber innerhalb der Polizei ist das so ein ganz, ganz gängiges Narrativ. Und die Idee ist, dass das nur von bestimmten Familien oder wie es dann auch durchaus immer wieder heißt, eben Großfamilien oder Clans eben betrieben wird. Und deshalb hält es die Polizei aber für notwendig, da auch Stammbäume dieser Familien zu führen. Und zeigt es auch ganz deutlich. Das ist aus einer Zeitschrift vom Bund Deutscher Kriminalbeamter. Und da steht der Herr Gerdon, der war der Leiter der EG Cashdown, das ist ja die Sondereinheit für diesen Enkeltrick in Karlsruhe, immer noch. Also er ist nicht mehr Leiter, aber diese Einheit gibt es, soweit ich weiß, immer noch. Und da steht sogar drunter vor der grafischen Darstellung des Familiengeflechtes krimineller Großfamilien. Und da wird dann so richtig mit Papa, Mama, Kinder, Bruder, Schwester, Cousin, Cousine werden dann in die Verwandtschaftsverhältnisse aufgedröselt und das erscheint denen als hochgradig relevant für die Ermittlungsarbeit. Und natürlich, also kann ich nachvollziehen aus polizeilicher Sicht, wenn die quasi die Organisationsstruktur sich irgendwie hinmalen müssen. Aber das sagen die selbst, dass die Organisationsstruktur eben nicht identisch ist mit der Familienlinie. Und trotzdem schreiben sie eben das Familiengeflecht auf. Und spätestens da kommt dann eben so eine Besonderheit dazu. Und spätestens da wird es meines Erachtens eben auch rassistisch. Und besteht eben eine Sondererfassung, wenn Leute qua Familienzugehörigkeit eben auf so eine Liste gelangen. Da sind die auch nicht so zimperlich damit, die zu zeigen. Tauchen also in mehreren Dokumentationen zum Enkeltrick auf und da sitzen die in ihrem Büro, das ist auch da, das Bild ist auch da gemacht und da hat tatsächlich, also das scheint so wichtig zu sein, dass die komplette Wand des Büros ist also dieses Familiengeflecht, in dem die sitzen. Also es ist wirklich so ein Ding wie hier quasi, einmal dieser Stammbaum. Und der scheint auch so wichtig zu sein, in einer dieser Dokumentationen wird dann so eine kleine, ja so ein Polizeiaustausch, so eine kleine Fachkonferenz gezeigt, wo die Expertinnen und Experten aus verschiedenen Ländern zusammenkommen, eben zu diesem Thema Enkeltrick. Und dafür haben sie in diesem Saal, kann man sich auch so vorstellen wie hier, haben sie den dann nochmal ausgedruckt und also auf 15, 20 Metern so an die Wand gemacht, damit die Leute da auch permanent draufschauen können. Also es scheint sozusagen auch wirklich eine Information zu sein, die ihnen sehr wichtig ist und die sie aber auch mit den anderen teilen wollen. Und das ist ganz interessant, weil es gibt noch einen anderen Spezialisten dafür aus Köln, der Joachim Ludwig, der wird auch intern der Zigeunerlude genannt, weil der sich so viel mit diesem Thema beschäftigt. Trotzdem, oder also bei dem ist, der steht es öfter mal in so Artikeln dabei, also der Herr Gerdon und seine Kollegen, die äußern sich in mehreren Dokumentationen und da wird eigentlich nie explizit Roma gesagt. Es steht dann manchmal eben sozusagen von den JournalistInnen hinzugefügt dabei, aber es ist eigentlich nie eine Aussage von denen. Und dann habe ich halt mich gefragt, ja, kann ich es denen denn vorwerfen, ja, wenn sie es gar nicht explizit machen? Und es bedurft aber nicht so große Ermittlungsarbeit, aber es hat trotzdem Spaß gemacht, herauszufinden, dass sie es doch natürlich machen und dass sie es nur eben vermeiden, an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich habe mir diese Dokumentationen nochmal genau angeschaut und das ist jetzt diese kleine Konferenz, von der ich erzählt habe, wo also die Spezialisten und Spezialistinnen aus den verschiedenen europäischen Ländern zusammenkommen. Und man sieht da gerade den Herrn Gerdon eben mit seiner PowerPoint-Präsentation. Und da habe ich mich gefragt, was ist denn eigentlich in dieser PowerPoint-Präsentation? Und man sieht es jetzt nicht so gut und auch jetzt nicht so gut, aber vielleicht können wir kurzes Licht ausmachen, wenn das unkompliziert möglich ist. Der Techniker ist da hinten, glaube ich, der hört mich. Das vordere auch einfach ganz kurz. Die Scheinwerfer. Ja, super. Das ist, oben steht Täterprofil. Dann kann das jemand ein bisschen lesen.
Ja.
Dann kommt mafiös strukturierte Netzwerke, kriminelle Großfamilien.
Länderübergreifend.
Länderübergreifende Familienbande.
Ja.
Tatbegehung nur mit Familienmitgliedern, Abschottung durch eigene Sprache. Alles schon so zu Hinweise, aber nichts Explizites. Wir springen jetzt einfach zum letzten Punkt. Geldwäsche durch Nicht-Zigeuner. War ich doch wieder überrascht, dass er also dieses Wort wählt. Wir können das Licht wieder anmachen. Und das ist ja also das Täterprofil für den Enkeltrick, ja, den er da auf einer Konferenz mit Polizisten und Polizistinnen aus mehreren anderen europäischen Ländern teilt. Und Geldwäsche wird also durch die Nicht-Zigeuner betrieben. Das heißt aber auch andersrum, dass also die anderen, der Rest der Tat eben, ne, von wem der betrieben wird, das hat mich tatsächlich einfach wieder überrascht. Und das ist so, aber halt an der Stelle auch ein Hinweis dafür, es ist halt total notwendig, letztendlich sich diese Ermittlungsakten anzuschauen, zu schauen, was steht auf deren Notizzetteln, ne, was steht in deren internen Dokumenten. Und das ist halt was, was in den meisten Fällen einfach überhaupt nicht möglich ist, weil die den Datenschutz und eben Geheimhaltung unterliegen. Und dann kommt halt nur über solche Bruchstücke kommt man da irgendwie ran. Ja, ich war trotzdem nur ein bisschen stolz drauf. auf dem Computerbildschirm sieht man es noch ein bisschen schlechter als auf dem Beamer tatsächlich. Und ich habe da sehr lange hingeguckt und dann, ja. Und gleichzeitig finde ich es also wirklich, er wusste ja auch, dass dieses Fernsehteam im Raum ist, ne? Und wird dabei gefilmt und kommt nicht mal da auf die Idee, ja, das ist, kommt vielleicht nicht so gut oder so. Ne? Also es ist nicht mal so, dass sie es so im Kneipengespräch nur verwenden, sondern er packt es in seine PowerPoint-Präsentation für das allgemeine Täterprofil. Ich finde es schon eine relativ drastische und aber auch relativ zentrale Information, die er da gibt. Gut, das war also dieser erste Teil, das polizeiliche Wissen und nur zwei kleine Ausschnitte. Man kann sich genauso die polizeiliche Fallstatistik der Stadt Frankfurt aus den letzten 20 Jahren anschauen, wo immer wieder nach Nationalitäten und dann aber zusätzlich nach Roma und Nicht-Roma kategorisiert wird. ganz verschiedene eben Hinweise. Ein anderes Delikt, wo das ganz zentral war, war die Ermittlungsgruppe Scara Rolanta, die eben auch ganz explizit im Roma-Milieu ermittelt haben und da versucht haben, Gemeinsamkeiten zu finden in der Begehung der, der Taschendiebstähle. Das heißt also, da gibt es unterschiedliche Formen dieser Wissensbildung. Das haben hier die meisten schon vorgelesen. Das ist Punkt 2, Kommunikation. Und da insbesondere Polizeipressemitteilungen. Ich habe in dem Bereich aber auch andere Formen von Interviews durch Polizeikräfte oder auch Staatsanwältinnen analysiert. Ich habe mir auch Bücher, Buchpublikationen angeschaut. Die sind nochmal besonders interessant, weil die meistens so einen Duktus haben von: Wir sagen jetzt mal, wie es wirklich ist und was wir eigentlich nicht sagen dürfen und was wir eigentlich nicht machen dürfen. Das sind relativ viele solche Anti-PC-Bücher, gerade von PolizistInnen auf dem Markt, die dann mal Tacheles reden und dann großen Zuspruch erhalten. Die sind vielleicht eigentlich ein ganz guter Hinweis dafür, was da so wirklich abgeht. Eigentlich das am meisten verkaufte... Tanja Kamburi, Deutschland im Blaulicht, war 2015 oder 2016, glaube ich, auf der Spiegel-Bestsellerliste vom Spiegel-Sachbuch, gibt bis heute noch Lesungen. Da ist ein eigenes Kapitel drin, das heißt Sinti und Roma überall und nirgends. Während sie anderen Gruppen durchaus zugesteht, dass sie quasi kriminell sind, nicht weil es in ihrer Kultur ist, sondern weil es die Lebensumstände hervorbringen, es ist bei Sinti und Roma so, dass es da eben in der Kultur begründet ist. Genau. Was wir hier haben, das muss ich dazu sagen, fairerweise, diese Pressemitteilung in dieser Form ist ein Einzelfall. Also diese verallgemeinerte oder explizite Verallgemeinerung findet sich ganz, ganz selten. Wir lesen die trotzdem gleich durch und ich habe sie auch dazu genommen, weil sie aus Niedersachsen ist, wo wir hier heute auch sind. Aber eigentlich die meisten Pressemitteilungen funktionieren eher so, dass eine Tat beschrieben wird und dann eben einzelne Tatverdächtige beschrieben werden und dann explizit oder implizit darauf hingewiesen werden, dass die vermutlich oder tatsächlich der Gruppe der Roma, der Sinti Roma, der Landfahrer oder so angehören. Und das wird aber immer nur über die einzelne tatverdächtige Person gesagt. Dass wir solche Hintergrundinformationen bekommen, die ja wirklich sozusagen an die Ziganologie erinnern, das ist ein Ausnahmefall, da habe ich wirklich seit 2010 nur zwei von gefunden, die das in so einer Drastik gemacht haben. Haben es wahrscheinlich jetzt schon alle gelesen. Ich finde es trotzdem, also ich finde es interessant, dass es ja wirklich so, alle Roma-Frauen kennen diesen Modus operandi. Das ist ja wirklich, also alle Roma-Frauen kennen diese kriminelle Betrugsform, so wie eine sehr drastische Aussage, und dann wird es so ein ganz bisschen eingeschränkt, ne? Nahezu ist so eine Einschränkung, und interessanterweise traditionell Lebenden eigentlich nicht mal eine Einschränkung, sondern quasi eine Verstärkung, weil das heißt ja, dass die, die quasi nicht mehr traditionell als Roma leben, dass die das dann eventuell nicht mehr kennen, aber dass es eigentlich sozusagen als Roma-Kultur vorhanden ist. Also das heißt, durch dieses traditionell Leben wird es nicht eingeschränkt, sondern da wird es eigentlich noch enger mit Roma verknüpft. Genau. Aber wie gesagt, also an der Stelle, das ist in dieser Drastik ein Einzelfall. Und normalerweise ist diese Verallgemeinerung eben eine implizite, wo nicht gesagt wird, die sind alle so, sondern wo eben nur gesagt wird, die Person XY hat diese und jene Straftat begangen und die gehört dieser Gruppe an, wahrscheinlich. Und das ist ja dann aber, und da beginnt eben dann, oder setzt meistens Kritik an, da wird ja trotzdem vorausgesetzt, dass irgendwie ein Zusammenhang zwischen der Minderheitenzugehörigkeit und der Begehung der strafbaren Handlung besteht. Und dieser vorausgesetzte Zusammenhang basiert ja letztendlich doch auf der verallgemeinerten Annahme. Das ist eben ein wichtiger Punkt. Sonst würde es ja keinen Sinn machen, das dazu zu sagen. Es wird hier eben auch nicht dazu gesagt, ob die Person katholisch war oder evangelisch, obwohl das vielleicht auch ganz aufschlussreich wäre manchmal. Bei dieser Kommunikation kommt dann eben auch das visuelle Regime zum Tragen. Moment, dann mache ich nochmal zurück, nicht das wieder alle vorlesen.
Also müssen Sie mir unter Polizeipresseberichten vorstellen. Was ist deren Funktion, beziehungsweise was stand vor diesen Hintergrundinformationen?
Achso, das ist...
Ist das ein Tätigkeitsbericht oder?
Nee, nee, das ist so eine tägliche Presseaussendung.
Also, ach so.
Das sind diese, darauf basiert ein Großteil der Lokalberichterstattung von lokalen Zeitungen. Die drucken ja einfach diese Polizeipresseberichtung ab. Miese Betrugsmasche, Täterduo erlangt mehrere tausend Euro Bargeld an eine junge Lüneburgerin, Polizeiband vor sogenannten Butcho-Phänomen.
Also eine Pressemitteilung.
Genau.
Ich meine, anstatt Pressebericht, dachte ich, das ist jetzt nochmal irgendwie eine Publikation, die zusammen.
Ach so, okay. Ja. Nee, nee, Entschuldigung. Ja. Nee, einfach eine Polizeipressemitteilung. Ja, okay. Genau. Und die sind, also auch die habe ich ja nicht systematisch, sondern ich schaue mir die online an. Das ist einfach auch ein Grund, warum ich manche Bundesländer mehr drin habe, manche weniger, weil manche Bundesländer sich leichter durchsuchen lassen, manche schwerer durchsuchen lassen. Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen lassen sich leichter durchsuchen, deswegen sind da auch mehr dieser Polizeipressemitteilungen mit drin. Das äußere, visuelles Regime und Warnung ist da gleichzeitig mit drin. Auch das ist eine Ausnahme in dieser Drastik, aber sie symbolisiert trotzdem, wie diese Polizeipressemitteilungen eben auch funktionieren. Die Kriminalpolizei, das Fachkommissariat für Betrugsdelikte, warnt daher die Bürger und Bürgerinnen und bittet zugleich um Hinweise, wo die beiden Männer oder weitere Angehörige der ethnischen Minderheit noch aufgetreten sind. Hinweise an die Polizei in Bad Homburg, 06172, ist ein bisschen lange her, aber eigentlich könnte man jetzt anrufen und sagen, ja hallo, hier sitzt der Jevdet Berija, der gehört auch dieser Minderheit an, ich wollte Ihnen da Bescheid sagen, nicht, dass da was passiert. Eigentlich, das ist der Aufruf, das steht da explizit drin, muss ich anrufen. Und das ist was, was also in diesen Polizeipressemitteilungen immer wieder drin ist, dass also nicht über ein einzelnes Verbrechen berichtet wird, sondern dass halt dann so am Spätsommer, Herbst gesagt wird, die Zahl der Wohnungseinbrüche nimmt wieder zu. Und dann wird ein Einzelbeispiel geschildert und da ist dann zufällig eine Person drin, die irgendwie auch aussieht, als würde sie dem Landfahrermilieu zugehören. Und dann kommt am Ende eben wieder die Verallgemeinerung und es wird gesagt, Wenn Sie Personen sehen in Ihrem nachbarschaftlichen Umfeld, die auffällig aussehen, dann rufen Sie die Polizei. Also das heißt, diese Warnungen sind zentraler Bestandteil vieler Polizeipressemitteilungen, dass also praktisch aufgeklärt wird die Bevölkerung und damit aber auch gewarnt vor bestimmten Verbrechen. Und immer wieder finden sich aber gerade in diesen Warnungen eben dann auch ethnisierende Zuschreibungen. Und selbst wenn die nur in dem Einzelfall, der als Beispiel herhält, vorkommen, sind sie dann eben über die Warnung trotzdem verallgemeinernd. Und der Satz, so explizit wie hier steht, wie gesagt, deswegen habe ich das hier auch sehr alt, der findet sich sonst nicht. Aber es finden sich immer wieder eben Darstellungen, dass ein aggressiver Bettler aufgegriffen wurde, der dieser Gruppe angehört und das zwei Stunden später in einem anderen Ort eine Wohnung aufgebrochen wurde und dass sie irgendwie davon ausgehen, dass es was miteinander zu tun hat und dass sie deshalb eben zur Vorsicht wahren, wenn man auffällige Personen sieht. So, und dadurch wird natürlich so eine Verknüpfung auch, eben auch hergestellt. Gab es da eine Meldung? Okay. Und gleichzeitig ist hier natürlich dieser Punkt wichtig. Die Polizei geht hier explizit davon aus, dass die Leute sehen können, wenn Leute der ethnischen Minderheit angehören. Und das ist natürlich ein weiterer relevanter Punkt, der auf so ein ja, zumindest essentialistisches Verständnis von Roma-Sein oder Roma- oder Sinti-Sein hindeutet, dass nämlich die Idee besteht, dass man die Leute nur angucken muss und dann sieht man, ob sie da zugehören oder nicht. Es könnte natürlich auch die Vorstellung sein, dass da ausschließlich bestimmte Kleidungsstücke vorherrschen, aber vermutlich hat es tatsächlich eher Ideen wie Haarfarben, Hauttönung und so weiter, die nebenbei natürlich auch immer sehr ausführlich beschrieben werden. Dass das natürlich Unsinn ist und dass es auch sehr viele Angehörige dieser Minderheiten gibt, die eben nicht so aussehen, wie das rassistische Stereotyp sich die ausmalt. Und eigentlich in der Öffentlichkeit spätestens seit diesem sogenannten Fall Maria bekannt, wo eben dieses blonde, blau- oder grünäugige Mädchen in einer Roma-Familie entdeckt wurde und dann eben angenommen wurde, sie sei entführt worden. Und da ja auch ganz viel mit dieser essentialistischen Zuschreibung gearbeitet wurde, dass davon ausgegangen, also stand in manchen Zeitungen tatsächlich, dass das Kind definitiv kein Roma-Kind ist, haben DNA-Tests ergeben. Und am Ende war es natürlich eine Omni. Das ist aber ein wichtiger Punkt, der also gerade in diesen Polizeipressemitteilungen, in diesen Warnungen immer wieder zum Tragen kommt, dass also davon ausgegangen wird, Leute können von außen sehen, ob die Leute zu dieser Gruppe zugehörig sind. Und es werden natürlich auch in der Polizeibefragung Zeuginnen und Zeugen quasi ernst genommen, wenn die sagen, die Person sah so aus. Es gab in Krefeld einen etwas größeren Fall, wo die Polizei dann auch explizit das immer als Zitat gekennzeichnet hat, aber eben trotzdem immer wieder dieses Zitat gebracht hat, nämlich, dass die Tatverdächtige eben ein Zigeunerweib gewesen sei. Und das haben, da haben sie praktisch die Zeuginnen und Zeugen einfach explizit zitiert und sind da über deren, ja, über deren Einschätzung gegangen. Und es gibt auch Fälle, auch das, ne, das muss ich den Medien entnehmen, zumindest eine, ja, eine, ein Protokoll, das im Stern mal auch eigentlich in einem Artikel zu Wohnungseinbrüchen abgedruckt war, wo quasi auch durch die ErmittlerInnen das den ZeugInnen nahegelegt wird. Und da funktioniert es irgendwie so, dass die Zeugin eigentlich sagt, ja, vielleicht so ein bisschen dunklerer Teint könnte aus Indien sein. Und dann sagt der Ermittler, zumindest laut Stern, wissen Sie denn, welche Gruppe aus Indien ist? Und dann sagt sie, ja. Und dann sagt er, ja, wir können hier ruhig Klartext reden. Und dann sagt er also Zigeuner. Und dann sagt sie, ja, und ist erleichtert, dass sie das jetzt sagen darf, laut Stern. Ich kann natürlich auch nicht sagen, inwiefern das jetzt repräsentativ ist, aber das ist ja durchaus anzunehmen. Gerade wenn die Polizei entsprechende Kategorien führt, dann ist natürlich auch anzunehmen, dass die quasi die Kategorien, die bestehen, auch anbieten als war es jetzt eher so oder eher so, und dass da natürlich so auch so eine Art zumindest sich selbst verstärkender Effekt geschieht, dass eben auch immer wieder ZeugInnen und Leute so beschreiben. Ja, wenn das in den Köpfen der ErmittlerInnen eine Rolle spielt, dann besteht die Gefahr zumindest, dass sich das auch selbst reproduziert. Tätigkeiten. Ich habe einen Fall, wo die Polizei selbst sehr ausführlich ihr Racial Profiling schildert, mir angeschaut. Das ist auch tatsächlich sehr interessant. Das Wort Landfahrer ist eigentlich, ich habe ja gesagt, diese wiederaufgebauten Spezialeinheiten in den 50er, 60ern hießen in ganz Deutschland Landfahrerzentralen und die Verordnung dazu Landfahrerordnung. Und eigentlich ist es auch ein Wort, wo die Polizei sagt, das benutzt sie nicht mehr. Aber wenn es sich um irische Landfahrer handelt, dann denken die plötzlich, das hat damit gar nichts zu tun und das können wir einfach so verwenden. Obwohl es da eben letztendlich genauso eine Vorstellung ist von der ja, essentialistischen Gruppenzugehörigkeit, die mit abweichenden Verhaltensweisen, ja, denen diese zugeschrieben werden. Und dieses irische Landfahrer findet sich sehr häufig als ja, Element in der Polizeipresse, also in diesen Polizeipressemitteilung. Und hier eben noch verknüpft mit Racial Profiling, von dem die Polizei eben selbst berichtet. Die Polizei, also das ist, da sehen Sie auch schon 2017b, die Kreispolizeibehörde, Märkischer Kreis, war offensichtlich große Aufregung, weil eben diese irischen Landfahrer im Ort waren und es gab 3 Polizeipressemitteilungen an 2 Tagen dazu, nämlich die sind angekommen, dann Zusammenfassung der bisherigen Einsatzentwicklung und dann, jetzt sind sie glücklicherweise wieder weg, und also alle an 2 Tagen. Und das war also die umfangreichste, wo sie eben sich auf die vorher bezogen haben und dann eben gesagt haben, Polizei war mit starken Kräften vor Ort und wurde auch aus umliegenden Kreispolizeibehörden unterstützt. Und da war aber noch gar nichts passiert oder es hat eine Schlägerei gegeben oder so, aber sonst war eben gar nichts passiert. Und die Beamten richteten extra Kontrollstellen ein im Stadtgebiet und zeigten insbesondere im Innenstadtbereich massiv Präsenz. Rund 100 Personen und etwa 60 Fahrzeuge wurden kontrolliert. Das an sich schon Racial Profiling und dann wird es aber hier eigentlich noch doller. Die gleiche Polizeipressemitteilung. Mehrere Personengruppen, die nach Geschäftsschluss der Schankbetriebe lose im Innenstadtraum unterwegs waren, wurden von Polizeibeamten aufgenommen und zur Verhinderung von Straftaten zurück zum Seilersee begleitet. Die restliche Nacht verlief anschließend störungsfrei. Das heißt also, da sagt die Polizei selbst, dass sie im Stadtgebiet rum sind, Leute, wo sie gedacht haben, ah, das sind diese irischen Landfahrer, die nehmen wir jetzt mit und bringen sie zurück dahin, wo sie hingehören. Und in dem Fall also nicht nur Racial Profiling, sondern Racial Beschneidung der ja, Bewegungsfreiheit, was hier ganz stolz so als Erfolg auch präsentiert wird. Ne? Auch da muss man entweder auf Berichte von Selbstorganisationen zurückgreifen. Es gibt also von Amaro Foro jedes Jahr in Berlin einen Bericht, wo sie so einzelne antiziganistische Vorkommnisse sammeln. Da berichten immer wieder einzelne Betroffene von Racial Profiling. Eine andere Form, die oder eine andere Öffentlichkeits, wie nenne ich das? Eine andere Kommunikation, in der das quasi zugegeben wird, war der Vortrag der Duisburger Polizeipräsidentin auf der BKA-Tagung 2016 oder 17, wo sie sozusagen das ganze Konzept der Polizeiarbeit geschildert hat und eigentlich quasi die komplette Kriminalität in Duisburg am Beispiel der Roma geschildert hat und was das sozusagen für soziale Probleme birgt und was da aber auch für Kriminalitätsschwerpunkte daraus entstehen. Und die ist auch sehr ausführlich darauf eingegangen, dass sie quasi durch einen Ansatz der Kontrolle, wo potenzielle StraftäterInnen schon auf den möglichen Anfahrtswegen kontrolliert wurden und damit von potenziellen Straftaten abgeschreckt wurden, dass sie dadurch eben das ganz stark eingedämmt haben. Was dann in der Praxis heißt, dass Leute, die von der Polizei für Leute aus bestimmten Immobilien oder aus bestimmten Gruppen gehalten wurden, einfach jeden Tag kontrolliert wurden und damit natürlich vollkommen meines Erachtens grundgesetzwidrig auch schikaniert wurden. Zuletzt, das kennen vielleicht einige, die sich näher mit dem NSU-Komplex beschäftigt haben, aber dieser Teil ist vielleicht doch nicht ganz bekannt. Bei dem Mord an Michel Kiesewetter in Heilbronn, da sind verschiedene Dinge zusammengekommen, die da so eine Art Kulmination der antiziganistischen Ermittlungsansätze vollführt haben. Zum einen waren auf dieser oder im Umkreis dieser Festwiese hat tatsächlich eine Gruppe von Romnia, die zumindest in diesem Moment mit einem Wohnwagen unterwegs waren, hat da übernachtet und die sind als Zeuginnen erstmal befragt worden, sind aber trotzdem von Anfang an interessanterweise, während die, es gibt diese Ordner, die bestehen und da sind, der eine Ordner heißt glaube ich Zeugen von A bis I oder so und der nächste von J bis Z. Und dann gibt es noch einen eigenen Zeugenlandfahrer. Also selbst die sind schon in eine ganz eigene Kategorie als Zeugen nur gesteckt worden und aber auch als mögliche Tatverdächtige von Anfang an geführt worden. Und gleichzeitig ist da DNA gefunden worden, die im Rahmen dieses UWP-Skandals, unbekannte weibliche Person, die als Phantom ganz lange gehandelt wurde, und das ist sozusagen eigentlich ganz unabhängig von NSU, das ist dieses, da wurde einfach in ganz Deutschland DNA gefunden an unterschiedlichsten Tatorten. Man hat sich gefragt, wer diese hochmobile Person ist, die weiblich ist und über die Ländergrenzen hinweg Straftaten begeht und auch häufig so Eigentumsdelikte, aber auch teilweise schwere Straftaten. Und da war damals im Profiling der Polizei schon eine Möglichkeit, dass sie eben einer solchen Gruppe, aus einer solchen Gruppe kommt, wobei da die Annahme war, dass sie nicht mehr an diese Gruppe gebunden ist. Warum, wie das genau zustande kam, weiß ich wiederum nicht. Und die beiden Sachen kamen hier jetzt zusammen. Und daraufhin hat das Amtsgericht Heilbronn entschieden, dass es eine Massen-DNA-Sammlung geben darf, dass also Leute massengespeichert werden, auf die bestimmte Merkmale zutreffen. Und da wurden verschiedene genannt, also zuerst eben weibliche Personen zwischen 1940 und 1990, gegen die polizeiliche Kenntnisse wegen Straftaten vorliegen. Und dann drittens eben noch eine andere Möglichkeit, auf die eines der weiteren Prüfmerkmale zutrifft. Und da wurden dann auch verschiedene genannt, aber unter anderem eben sogenannte Landfahrer, in Klammern Angehörige reisender Familien. Wurden also explizit als eine Gruppe ausgewählt, die besonders zu speicheln ist. Die Heilbronner Ermittlungsgruppe hat außerdem beim BKA und beim VS nachgefragt, ob es da besondere Erkenntnisse zu Landfahrern gäbe. Und was das Ganze nochmal brisanter macht, und das ist interessant, also die Anna Lippert, die Autorin von diesem Text, die ist da dran, die kommt aus einer Freiburger Forschungsgruppe, die sich gegen erweiterte DNA-Analysen stark machen mit wissenschaftlichen Argumenten. Was bei diesem Phantom auch gemacht worden war bereits zuvor, weil auch eine Straftat dieses Phantoms eben in Österreich geschehen war, also vielleicht noch zur Auflösung, also dieses Phantom gab es dann gar nicht, das war ein verschmutztes Watte, also eine Wattestäbchenproduktion, die eben in der Fabrik verschmutzt worden war durch eine Mitarbeiterin. Und deswegen war überall diese gleiche DNA, weil dieses Wattestäbchen halt benutzt wurde. Das ist gleich noch wichtig. Und in Österreich ist es erlaubt, was in Deutschland nicht erlaubt ist, nämlich dass es eine geografische DNA-Analyse gibt. Und da werden also DNA wird mit gesammelten DNAs aus der ganzen Welt quasi abgeglichen, es wird geschaut, wo taucht diese DNA häufiger auf und daraufhin wird geschlossen, wo diese Person herkommt. Und dieses österreichische Gutachten, das also diese bevölkerungsgeografische DNA-Analyse gemacht hat, was in Deutschland verboten ist, das hat gesagt, dass die Person aus Osteuropa kommt. Und daraufhin kam dann also dieser Punkt zusammen, hochmobile Täterin Osteuropa und da waren noch diese Roma auf diesem Platz, das hat sich sozusagen alles verdichtet und es kam, so kam es zu diesem Heilbronner oder zu dieser Heilbronner Verfügung, was insofern aber besonders interessant ist, weil aus DNA, Bevölkerungs-DNA-Perspektive Roma natürlich nicht als osteuropäisch, sondern als indisch gelten. Die spielen in dieser Bevölkerungs-DNA-Geografie eine sehr große Rolle, weil die tatsächlich, daran arbeitet die Schwester von Anna Lippert, weil die immer als außereuropäische Vergleichsgruppe genommen werden, wenn geguckt wird, wie ist da die Zusammensetzung der, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, der Bajuwaren, Kelten, weiß ich nicht was. Und dann wird geguckt und dann werden die Roma sozusagen als Vergleichsgruppe genommen, wird geguckt, wie viel gemeinsame DNA und unterschiedliche DNA ist da drin, weil die eine außereuropäische Gruppe sind, die sich nach Ansicht dieser DNA-Leute verhältnismäßig homogen erhalten hat. Das ist aber nur so ein Exkurs. Und was eben immer noch nicht ganz klar ist, ist, was in diesem Gutachten, diesem DNA-Gutachten, diesem österreichischen genau drinsteht, ob da irgendwas von Roma drinsteht oder nicht. Das ist bisher eben als ungeklärt.
Da habe ich mal ganz kurz die Frage, da stand was von weiteren Prüfungsmerkmalen. A habe ich fast gelesen, aber weil Sie ja was ausgeführt haben, war die Liste noch länger?
Genau, da waren auch ganz andere Sachen.
Aha. Ja, also ist eine relative Diskriminierung.
Also nee, genau. Also, ja, ist nicht die einzige Gruppe. Ja, ja. Es ging A bis E, war auch, DrogenkonsumentInnen, aber ich weiß es nicht ganz genau, aber ich habe das Dokument. Genau, aber das war zumindest trotzdem dabei. Ne? Mhm. Ja. Was ich dann interessant fand, ist, dass das Innenministerium Baden-Württemberg im Untersuchungsausschuss gesagt hat, ja, wir sind halt verpflichtet, Hinweisen nachzugehen, aber es wird eben nicht gegen Gruppen ermittelt, sondern zu konkreten Hinweisen und Spuren. Und die Ermittlungen der Soko-Parkplatz richteten sich damit mitnichten und zu keinem Zeitpunkt nach einer Gruppenzugehörigkeit von Personen. Und vorher sagen sie, ja, wir können Massenspeicheltests von Landfahrern machen, Landfahrerinnen. Das finde ich total interessant. Das ist also in dem Fall gibt es ja einen sehr umfangreichen Aufklärungsprozess, der ist ja in jeglicher Hinsicht jetzt nicht erfolgreich, aber auch hier können wir einfach sagen, nee, war gar nicht so und das reicht dann. Und interessant ist es natürlich nochmal doppelt, weil beim Land Baden-Württemberg dieses tolle Zitat besteht, das ist aus der Überprüfung vom Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten des Europarates. Und bei diesem Rahmenübereinkommen, da werden eben in allen Partnerländern werden Organisationen definiert, die da AnsprechpartnerInnen des Europarates sind und es funktioniert dann so, dass alle 5 Jahre überprüft wird und dann werden erst diese Organisationen gefragt, wie sieht es denn aus bei euch? Und daraufhin haben dann eben die deutschen Organisationen, das waren vorwiegend der Zentralrat Deutscher Sinti und Roma, gesagt, naja, es gibt immer noch eben Sondererfassung durch die Polizei und dann werden danach die Regierungen vom Europarat mit diesen Aussagen konfrontiert. Und da hat dann das Land Baden-Württemberg in so einer Zusatznotiz, das machen also nicht alle Bundesländer, explizit gesagt, wir machen sowas auf gar keinen Fall mehr. Wir treten nämlich extremistischen, fremdenfeindlichen, antisemitischen und antiziganistischen Tendenzen konsequent entgegen und die Bezeichnung mobile ethnische Minderheit, Zigeuner, Landfahrer, Sinti oder Roma wird bei öffentlichen Mitteilungen der Polizei des Landes nicht verwendet. Und das ist natürlich insofern ein total relevanter Punkt, als dass bei der Frage, wie mit diesem strukturellen Rassismus innerhalb der Polizei umgegangen werden muss, tatsächlich auch so, also da müssen wir vielleicht wirklich über Organisationsstrukturen nachdenken, weil es da natürlich auch gar nicht unbedingt möglich ist, dass einfach nur eine Behörde oder ein Innenministerium von top-down sagt, so, ihr müsst damit jetzt aufhören, weil da möglicherweise auch einfach eingespielte Routinen bestehen auf lokaler Ebene, auf Polizeigruppenebene, bei einzelnen ErmittlerInnen und in einzelnen Ermittlungsgruppen, die sagen, ja, so ein Quatsch, wir machen das halt trotzdem weiter. Und dann eben dementsprechend weiter publizieren. Zumindest ist es so, dass das Land Baden-Württemberg das schon sehr, sehr deutlich erklärt hat, schon 2007, und dass trotzdem jedes Jahr wieder Beispiele dafür gefunden werden, dass es eben nicht stimmt, was Sie da gesagt haben. Und das ist also nochmal eine Frage, wo einfach ganz ungeklärt ist, wie denn dann politischer Druck sich tatsächlich auch auf die einzelnen Polizeikräfte, auf die einzelnen Daten, auf die einzelnen Routinen, die da bestehen, dann wirklich auswirken kann und was da erreicht werden kann.
Ja, also ich verraten Sie dann selber mit dem Begriff öffentliche Mitteilung, wenn Sie es intern weiter so kommunizieren, dann...
Nein, also das ist, glaube ich, tatsächlich einfach, weil die Kritik sich darauf bezogen hat, dass es diese Polizeipressekonferenz gibt. Ja, die Kritik des Zentralrats richtete sich jahrelang primär auf diese Polizeipressemitteilung und das ist da in Bezug dazu. Also. Gut, ich komme zu einem Fazit. Meines Erachtens liegen die Hinweise, die ich zusammengetragen habe, die Vermutung nahe, dass eben in den Polizei- und Ermittlungsbehörden immer noch diese antiziganistischen Wissensbestände in Form von polizeilichem Expertenwissen ja, gepflegt werden und tradiert werden. Und ich würde auch so weit gehen zu sagen, dass da zumindest Teile letztendlich der Datenbanken, die 1899 begonnen wurden, sich bis heute ja, fortgeführt haben. Es konnten zahlreiche Belege gefunden werden dafür, dass es eben auch nach außen kommuniziert wird, dass die Polizei also auch natürlich aktiv, ob bewusst oder unbewusst, aber zumindest aktiv daran beteiligt ist, diese antiziganistischen Einstellungsmuster in der Mehrheitsbevölkerung eben auch aufrechtzuerhalten oder vielleicht sogar zu verbreiten und zu schüren. Und dabei aber auch eben davon ausgeht, dass diese bestehen, was man insbesondere bei dieser Annahme von einem spezifischen Äußeren eben ganz gut sehen kann, dass also die Polizei auch davon ausgeht, dass alle Leute, die diese Polizeipressemitteilungen lesen, wissen, wer gemeint ist, wenn da von einer ethnischen Minderheit gesprochen wird. Und zuletzt konnte eben gezeigt werden, dass in verschiedener Weise, und auch da habe ich jetzt nur einzelne Beispiele genannt, eben auch tatsächlich die polizeiliche Praxis davon geprägt ist, sowohl in immer wiederkehrendem Racial Profiling, als auch bei diesen DNA-Analysen, wie auch, was vielleicht noch zu erwähnen ist, in durchaus immer wiederkehrender unverhältnismäßiger Polizeigewalt, wenn eben angenommen wird, dass die Personen, um die es jetzt geht, eben Angehörige dieser Minderheit sind. Da läuft gerade ein Verfahren in Baden-Württemberg, beispielsweise in Heidelberg, wo wegen Ruhestörung bei einer Geburtstagsparty angerufen wurde und am Ende waren 15 Leute verletzt und es wurden mehrere Handys zerstört und die Polizei war mit 30 Leuten einer Polizeihundestaffel da, weil sie die Leute als total aggressiv eingeschätzt hat. Und die Betroffenen sagen, ja, es war halt gar nichts. Aber das ist auch noch nicht entschieden. Da, die Aussagen, die es dazu bisher gibt, finden sich aber auch in dieser Kurzexpertise. Das wäre es soweit von mir. Ich sehe das Ganze auch so ein bisschen als wissenschaftspolitische Intervention. Ich glaube, dass es eben notwendig ist, darauf hinzuwirken, dass sich Polizei wie auch andere Institutionen und insgesamt eben politisch Verantwortliche, ja, dass die sich dazu bekennen, eben nicht rassismusfrei zu sein, sondern Rassismus eben als gesellschaftliches Verhältnis anerkennen, wo es gar nicht darum geht, ob eine Person jetzt mehr oder weniger rassistisch ist oder eine Person ein bestimmtes Vorurteil hat oder nicht, sondern eben als gesellschaftliche Struktur und gesellschaftliches Verhältnis zu erkennen, was sich eben auch jenseits von individuellen Einstellungen in Datenbanken, in polizeilichen Praktiken, in Ausführungsbestimmungen, Verordnungen und so weiter wiederfindet. Das ist, glaube ich, wichtig und wenn sowas bestehen würde, dann könnte man eben auch eine grundlegendere Forschung machen, dann könnten eben auch Polizei, aber auch andere Bereiche ihre Archive öffnen oder zumindest auch aktiv auf WissenschaftlerInnen zugehen und da eine Forschung ermöglichen, damit man eben gegen diese fortgesetzten antiziganistischen Ermittlungspraktiken vorgehen kann. Und am Ende, ne, man muss sich immer vor Augen halten, es sind ja ganz, ganz konkrete Menschen, die immer noch regelmäßig unter diesen Ermittlungsansätzen zu leiden haben, weil sie besonders häufig kontrolliert werden, weil sie besonders schnell tatverdächtig werden, weil sie gegängelt werden und im Zweifel vielleicht sogar zu Unrecht verurteilt werden und zumindest eine höhere Gefahr haben, dass das geschieht. Das muss man sich ja mal klar machen. Man redet ja nicht nur über irgendwelche witzigen Kodierungen der Polizei, sondern es hat ja am Ende immer ganz konkrete Diskriminierungs Auswirkungen. Soweit.